And she, because she's doing reporting on human rights, the government puts her under this program, the Protection of Journalists Program, or the Journalist Safety Program. Note to self, if you ever get asked to be in a journalist safety program, say no. Yeah, because it means the opposite. It's like my exciting tales. So she, I don't even know if she had a choice, she gets put in the journalist safety program by the Colombian Ministry of, you want the official name? Ministry of Assholes. It has an A in it, but I couldn't look. There's a clock in the way.
Comport Nummer 194. iPad. iPad you not. Hallo und herzlich willkommen zum 194. iPad Comport, den ich am heutigen Freitag, dem 29. Januar 2010, auch bekannt als 2010, aufgenommen habe. Es fing so angenehm an und jetzt hat es angefangen zu schneien. Jetzt finde ich das nicht mehr angenehm, das Wetter. Deswegen habe ich jetzt auch die sprechende Uhr gerade in der Jacke verstaut und lasse sie auch da. Das Intro ist wie das Intro in der letzten Woche aus Bicycle Marks Vortrag vom 26. Chaos Communication Kongress geklaut. Ich habe ja gesagt, ich habe da noch ein paar von. Ja, auch da höre ich mich immer noch durch die Liste. Was es dann heute aber gibt, inhaltlich ist das gewohnte Dreierpaket aus zwei Teilen Politik, einem Teil Tech und Space, enthält Meldungen von einer Tablette. Letzteres. Also nicht der Space, sondern die Tech vor allem. Was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 3, die Technik-Ecke. Tech, Space enthält auch wieder Mafia und Atome mit Handvoll Space-Meldungen. Das stimmt nicht, es sind Handvoll. Mit Handvoll Space-Meldungen und vor allem mit Schnee, was dann zu dem Problem geführt hat, dass ich auf dem Touch mit dem veralteten Outline arbeiten musste. Aber ja, außerdem dabei natürlich die Mafia-Atomecke und eine Steve-Note, bei der eine Tablette vorgestellt wurde. Oder eine Padette. Aber Tablette, finde ich, klingt da besser. 1 Grad, partly sunnige, chillige Greetings. Die 1 Grad fühlen sich entweder wie minus 5 oder minus 3 Grad an. Wind macht 17 bis 26 oder 20 km/h aus dem Southwest. Und es schneit gerade ein bisschen. Aber noch bin ich der Meinung, dass das Geschnee nicht so viel ist, dass ich mir Sorgen machen müsste. Hoffe ich. So, da bin ich dann wieder. Und was heißt hier noch? Ist ja jetzt hier schon die letzte Aufnahme für heute. Wobei, ich hatte eigentlich gesagt, die kann jetzt länger werden. Weil da gibt es dann Inhalte. Ein paar mehr Inhalte. So, da hätten wir als erstes mal einen Torbruch. Anfang Januar 2010 war entdeckt worden, dass in 2 von 7 Directory Authorities des Tor-Projekts eingebrochen worden war, kompromittiert worden waren. Die Server sind neu aufgesetzt worden und im Fall der Directory Authorities mit neuen Identitätsschlüsseln versehen worden. Daher ist auch ein Update der Client-Software notwendig. Außerdem wurden die Git- und Subversion-Repositories des Projekts auf einem der Server gehostet, weswegen die Software-Versionen dann nochmal neu geschnitzt wurden. So, ja, also wer Tor einsetzt, nochmal einmal frische Software holen. So, Neues aus dem Space. Die ISS ist jetzt quasi online, weil, von wann ist denn die Meldung? Von letztem Freitag. Da gab es die erste Twitter-Meldung live aus dem All. Trick ist der, die Astronauten da oben, die haben einen Laptop, was sich mit einem Rechner auf der in der Bodenstation verbindet, und zwar so als Desktop-Verbindung. Und die haben also da oben nicht echtes Internet, sondern die haben nur eine Desktop-Verbindung zum Boden und der hat dann eine richtige Verbindung zur Außenwelt, was gedacht ist als, da können sie halt auch irgendwie Videokonferencing und ähnliches mit ihrer Familie spielen. Ich vermute auch mal diese Geschichte mit von wegen, wir machen hier nur einen Remote-Desktop nach oben. Könnte daran liegen, dass eine richtige Internetverbindung nach oben dann doch zu lange dauern könnte. Aber irgendwie was Netzwerkiges müssen sie ja reden, weil sonst wird ja da oben nicht ein Desktop angezeigt werden können. Also keine Ahnung, wie es denn nun genau funktioniert, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und führt zu dem spannenden Nebeneffekt, dass jetzt also insbesondere der Herr Astro_TJ Kramer jetzt auch bei Twitter antwortet, während er noch da oben in der ISS unterwegs ist. Als er vor seinem Start verkündet hat, dass er das auch nach seinem Start noch weitermachen wollte, war ich erstmal jedenfalls leicht verwundert, wie er das dann machen will, weil bisher hat Twitter auf Raummissionen so funktioniert, dass die da oben zwar einen Mailzugang haben, das heißt, die haben dann eine Mail ans Kontrollzentrum geschickt, also beziehungsweise eine Mail geschrieben und die ist dann irgendwie zum Kontrollzentrum runter synchronisiert worden und dann hat sich da jemand an den Rechner gesetzt und hat die Twitter-Botschaft aus der Mail nach Twitter verfrachtet. So quasi zu Fuß. Und jetzt können sie das selber. Ist schon nicht schlecht. Geht natürlich immer noch ein bisschen mehr, aber es ist schon nicht schlecht. So, dann nicht ganz so erbaulich vom Phoenix Marslander gibt es bisher keine Neuigkeiten. Der ist noch nicht wieder funktechnisch aufgetaucht. Es liegt die Vermutung nahe, dass er vielleicht wirklich verstorben ist. Beziehungsweise korrekt müsste man sagen, sie. Na, weil der Lander ist nie dafür ausgelegt gewesen, einen Marswinter zu überstehen. Und entsprechend würde es nicht verwundern, wenn er nicht wieder zurückkäme. Andererseits sollte der Lander sich irgendwie nochmal melden. Also Trick ist der, in der Software ist es so eingerichtet, dass wenn wieder genügend Licht da ist, was jetzt wohl der Fall sein soll, und die Solarpanels da auch wieder genügend Strom erzeugen, was eben noch nicht klar ist, oder was nicht klar ist, dann betankt er erstmal seine Akkus weitgehend genug und irgendwann, wenn er wieder genug Power hat, dann meldet er sich auch über Funk und sagt, hier bin ich, gib mir Befehle. So, und da sind ja so ein paar, so ich glaube zwei NASA-Satelliten da oben unterwegs und haben jetzt also auch schon gelauscht und bisher nichts gehört. Sie werden noch ein paar weitere Lauschversuche machen, wenn dann das Ding irgendwann wieder auftaucht. Das Phoenix dann cool, wenn nicht auch kein Verlust, weil es war ja nicht damit gerechnet worden, dass der nochmal überhaupt wieder zurückkommen würde. Und Phoenix hat ja die originalen Missionslaufzeit auch schon überschritten gehabt, bevor dann dank einbrechendem Winter und nicht mehr genügend Licht, nichts mehr ging. Aber ja. So, also wahrscheinlich ist der Lander wirklich tot, aber da warten sie noch ein bisschen, bis sie das dann offiziell verkünden. Jetzt schneit es mir hier dann doch geradezu empfindlich. Schnapp. iPhone. Tasche. Tasche iPhone. Moment. So, umgestiegen auf den Touch, weiter geht's. Dann gab es am Dienstag eine Meldung aus der NASA. Free Spirit ist eingestellt. Die NASA erklärt den Mars Rover Spirit, der im 6. Jahr seiner 90-Tages-Mission ist, jetzt zur Stationary Science Platform. Hintergrund ist der Rover ist irgendwann im April letztes Jahr beim einfach da langfahren eingebröselt und hat sich dann im Sand festgefressen. So, und die Versuche, den Rover wieder zu befreien, haben seit November keine signifikanten Erfolge gebracht. Und jetzt gibt es das Problem, dass da demnächst, also im Mai ist es, glaube ich, bricht da der Herbst/Winter an der Stelle aus, wo er jetzt ist. Und die Lösung, die NASA-Verantwortlichen jetzt beschlossen haben, ist, sie versuchen, den Rover noch irgendwie in eine Position zu bringen, dass er den Winter noch überleben kann. Und wenn sie das hinkriegen, dann wollen sie nach dem Winter den Rover da an der Stelle lassen. Der Scherz an der ganzen Geschichte ist nämlich der, dass die Rover Spirit und Odyssey, Opportunity, so, dass die beiden Rover bisher mit ziemlicher Geschwindigkeit einmal lang gerast sind und nie besonders lange an einer Stelle stecken geblieben sind und sich mal umgeguckt haben. Und jetzt kommt Spirit da einfach nicht weg. Was insofern gut für die Wissenschaftler ist, weil die haben schon gesagt, also die Stelle, wo sie sich da eingebuddelt haben, die ist wissenschaftlich äußerst spannend. Und da haben die NASA-Leute jetzt gesagt, also wenn wir den da schon nicht wegkriegen, dann machen wir da halt eine nicht bewegliche Wissensplattform draus, Wissenschaftsplattform. Ich meine, Phoenix konnte sich auch nicht bewegen, konnte von Anfang an nicht und hat da interessante wissenschaftliche Ergebnisse geliefert. Von daher, ja, also Spirit ist jetzt nicht mehr ein Rover, sondern ein Nova. Oder wie auch immer die Dinger dann heißen. Also ja, Winter beginnt übrigens im Mai. Aber ich brauche hier nichts abhaken. So, dann, das steht hier nicht drin. Das habe ich mir nämlich eben, während ich schon unterwegs war, aufgeschrieben. Es gibt Neues von STS 130. Das Agency Flight Readiness Review hat getagt und beschlossen, go. Also es gibt im Moment keinen Grund, nicht auf einen Shuttle-Start am 7. Februar hinzuarbeiten. So, die gesamte, alle Verantwortlichen sind der Meinung, passt. Und dann habe ich eben noch was gehört. Es wäre jetzt schon durchgesickert, wie Obamas Weltraumplan aussehen würde. Der würde nämlich das gesamte ARIS-Programm kippen. Also ARIS 1, ARIS 5 würde er komplett kippen. Shuttle würde auch nicht verlängert, was effektiv heißen würde, das bemannte Raumfahrtprogramm der USA endet mit Ende dieses Jahres. So, alles, was sie dann noch haben, ist sich von irgendwem mitnehmen lassen. Was sie haben wollen, waren irgendwie die kommerziellen Flieger, aber da ist keiner im Moment in einem Zustand, wo ich sagen würde, dass der überhaupt in den nächsten 5 Jahren mal fliegen können kann. Und ja, da ist auch die ganze ARIS-Kacke nicht in einem Zustand, dass sie fliegen kann. Also wenn das wirklich tatsächlich das letzte Wort sein sollte, was Obama dazu fallen lässt, dann gibt es praktisch kein bemanntes Raumfahrtprogramm der USA mehr. So. Ich hoffe mal, dass das tatsächlich nicht ernst gemeint ist. Dann gab es letzten Freitag eine Meldung bei Wired Threat Level. Ich habe sie über den Wired Top Stories Feed gesehen. Die melden nämlich das Sicherheitsloch im Internet Exploiter 6, 7 und 8, über das unter anderem ja Google gehackt wurde. Das sei gar nicht so Zero Day gewesen, weil der Bug sei Microsoft im September bereits bekannt gewesen. Irgendwo hatte ich jetzt auch was gehört von Ende August, wäre der darüber geworfen worden. Also auf jeden Fall seit September wusste Microsoft von dem Fehler und hatte ihn auf dem Zettel im Februar zu patchen, am Patch Tuesday. Nun, irgendwie hat wohl auch noch jemand anders diesen Fehler gefunden. Na, also der Mensch, der den Fehler gemeldet hat, wird jetzt im Zweifelsfall gerade sich überlegen, ob die Responsible Disclosure-Kacke, ob das tatsächlich so eine gute Idee ist, na, dass man, wenn man einen Fehler findet, einen sicherheitsrelevanten Fehler, den erstmal nur dem Hersteller meldet und niemandem sonst. Weil der Hersteller hat in diesem Fall jetzt mal ebenso bummelig mehrere Monate auf seinem fetten Arsch gesessen. Und ich weiß nicht, ob Microsoft überhaupt einen fetten Arsch hat, aber ja, also Microsoft hat jedenfalls da sich etwas zu viel Zeit gelassen. Offensichtlich. Ja, und also so Zero Day war der Fehler wohl doch nicht. Ja, also wäre ich Google, wäre ich jetzt stinkig. Oder wäre ich irgendeine von den anderen Firmen, die von dem Fehler gebissen wurde, wäre ich auch stinkig. Na, weil das geht mal nicht. Das geht mal gar nicht. So, dann gibt's auch eine Meldung, die hatte ich bei Fefe und nicht beim Herrn Schneier gefunden, weil der Herr Schneier nämlich nicht bei sich die Meldung zuerst veröffentlicht hat, sondern irgendwie bei CNN. Der Bruce Schneier jedenfalls sagt, der Einbruch bei Google, der wäre nicht nur über irgendwelche nicht vorhandenen Interfaces passiert, sondern das wäre über ein Lawful Interception Interface reingegangen. Na, Lawful Interception, Abkürzung LI, heißt eigentlich so viel wie hier darf der Staat mitlauschen. Und wenn das stimmt, was ich eben nicht irgendwo überprüft kriege, aber wenn das stimmt, was der Herr Schneier da schreibt, und der Herr Schneier ist berühmt dafür, dass wenn er etwas Sicherheitsrelevantes schreibt, er sich da zumindest drüber Gedanken gemacht hat. Von daher, er hat da einen guten Grund, wenn er das so sagt. Also wenn das stimmt, dann ist Google in China eigentlich nur den definierten Sicherheitslöchern für irgendwelche Schnüffler aufgesessen. Na, also das ist so ähnlich wie die Überwachungstechnik, die im Iran gegen die Bürger verwendet wird, von Nokia Siemens Network geliefert, die Netzwerktechnologie. Und da ist die Überwachungstechnik einfach deswegen drin, weil die westlichen Staaten ihre Bürger überwachen wollen. So, dass in den westlichen Staaten da keine Bürger an die Wand gestellt werden für irgendwelche Meinungsäußerungen, ist nett für die Bürger in den westlichen Staaten, hat aber nichts damit zu tun, dass das nicht irgendwie möglich wäre. Ja, und im Iran beißt solche Technologie einen dann einfach in den Hintern. Was dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das 26C3 SIG, ich höre mich ja gerade durch die Videos, irgendwo meinte dann jemand, ja, wir müssen dafür sorgen, dass es eine Firma Cisco nicht nötig hat, auch an den Iran zu verkaufen, sondern dass die glücklich sind, wenn die irgendwie hier ein Netzwerk sicher gemacht haben. Ja, aber ja. So, unsere Regierung machen unsere Infrastruktur absichtlich unsicher, damit sie uns besser beschnüffeln und kontrollieren können. Das muss man ab und zu mal so sagen. So ganz klar sagen. So ist das. Die Unterdrückungssoftware, mit der der Iran seine Bevölkerung unterjochte, das ist eine Schnittstelle, die auf gesetzlichen Bevölkerung Unterjochungsanforderungen unserer westlichen Regierung beruht. Ich hatte es hier zwar schon als Gerücht, dass die LI Zugriff hatten, aber bislang klang das Gerücht so, dass die Chinesen sehen konnten, wen die Amis so beschnüffeln. Was ja auch ein Totalschaden wäre. Nicht, dass sie die bestehende Infrastruktur zum Beschnüffeln ihrer Dissidenten benutzen. Um da einfach mal Fever komplett zu zitieren. So, dann gibt's auch wieder Neues von der Mafia. Jamie T. reduziert. Ars Technica meldete am letzten Freitag, der Richter hat die Strafzahlung von 1,92 Millionen Dollar auf 54.000 Dollar reduziert. RIAA hat eine Woche bekommen, um die Strafe zu akzeptieren. Sieht nach Nein aus. Und dann haben sie zwischendurch der Frau auch noch, Jamie Thomas, dann auch noch einen Brief geschickt, so frei nach dem Motto, naja, für 25.000 stellen wir alles ein. Woraufhin sie der Meinung ist, nein. So, von daher sieht es danach aus, dass es noch ein weiteres Verfahren geben wird in dieser Geschichte. Wie das dann ausgeht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind die beide Seiten da wohl etwas starrköpfig. Wäre da wohl ein passender Begriff. Irgendwie wird es gerade empfindlich kühl an den Fingern. Moment. So, von daher, da könnte es dann also auch nochmal wieder ein weiteres Verfahren geben. Dann meldet Boing Boing, ich vermute mal Cory Doctorow, das sagt allerdings hier Newsstand nicht, der Buchverlag O'Reilly hat vor 18 Monaten von DRM auf E-Books abgelassen und danach eine Steigerung der E-Book-Verkäufe um 104% gesehen. Ja, also für die Leute, die behaupten, ja, aber wenn man DRM wegmacht, dann wird ja nur noch geraubsaugt. Naja, aber wenn man DRM wegmacht, dann machen die Technikprofis, die raubsaugen dann. Nö. Na, und gerade O'Reilly ist ja nun ein Verlag, der sich an Technikprofis richtet. Also Leute, die wissen, wie es geht, die raubsaugen dadurch nicht unbedingt so viel mehr weg, dass es dann nicht auch noch eine 104%ige Steigerung geben würde. Ja, dann kommt dann wahrscheinlich irgendwann das Argument, ja, aber wenn da DRM drauf wäre, dann wären ja noch viel mehr verkauft worden. Oder ja, aber wenn da der Verlag sich nicht an die technikaffine Zielgruppe wenden würde, dann, na, also im Wesentlichen, DRM weg, 104% Steigerung. Punkt. Da steht kein Weil dazwischen. Da steht einfach nur ein, sie haben das DRM abgeschaltet und sie haben 104% Steigerung gesehen. So, dann ACTA öffentlich. Auch Boing Boing. In Mexiko war mal wieder irgendwie Verhandlungstermin und dieses Mal sogar quasi öffentlich. True to the secretive crony capitalist nature of this treaty, the organizers have done everything they can to harass and intimidate observers. Also passend zu der geheimhalterischen und total dämlichen Natur von diesem Vertrag haben die die Leute, die das Ding da organisieren, jedenfalls alles gemacht, was sie tun können, um Zuschauer zu quälen, zu ärgern. To harass and intimidate. Ich glaube, da gibt es keine richtig gute Übersetzung. Zumindest fällt mir gerade keine ein. Oder mein Sprachmodul ist eingefroren. attendees at the so-called public meeting were booed by representatives, whoops, from big business, and they ejected an activist for using Twitter to post updates on what was being said in the room. Also die Repräsentanten von großen Firmen haben Zuschauer ausgebuht. Na, also langsam wird's dreist. Und ein Aktivist ist rausgeflogen, weil er es gewagt hat, zu twittern, was da passiert. Na, aber das ACTA-Treaty, das ist so public, wie wir es nur machen können. Ja, nee, Transparenz ist offensichtlich nicht erwünscht. There was even an effort to force members of the public who attended the meeting to sign non-disclosure agreements, though outrage forced them to reconsider. Die wollten dann also auch noch die Leute, die da zu Besuch waren und das sich angeguckt haben, dazu zwingen, Schweigeverpflichtungen zu unterschreiben, aber die waren dann sauer genug, dass sie davon wieder abgesehen haben. Die Organisatoren. Organisatoren ist der Begriff, der mir gefehlt hat. Ja, dann ist die Mafia übrigens gegen eine Flatrate. Gab es einen Golem-Artikel, die vom illegalen Dateitausch über das Internet arg gebeutelte Musikindustrie will von einer Pauschalabgabe zur Abgeltung von Urheberrechten nichts wissen. Eine solche Kulturflatrate verstoße gegen geltendes Recht und verhindere zudem neue Absatzmöglichkeiten, erklärt der Bundesverband Musikindustrie in einem aktuellen Positionspapier. Die Kulturflatrate sieht vor, dass für jeden Internetanschluss eine monatliche Abgabe erhoben wird. Dafür können die Nutzer nach Belieben Inhalte, Musik, Medien, Filme über das Internet herunterladen. Die Einnahmen werden an die Rechteinhaber verteilt, der Verbandsvertreter allerdings hält wenig von dieser Idee. Die Einführung einer Kulturflatrate komme einer Kapitulation vor der Komplexität des Urheberrechts in der digitalen Welt gleich, sagte Stefan Michalk, Geschäftsführer des Verbandes der Tageszeitung Welt. Zudem verstoße sie gegen wesentliche Prinzipien des international geltenden Urheberrechts. Die Musikindustrie ist allerdings nicht nur aus juristischen, sondern auch aus ökonomischen Gründen gegen die Kulturflatrate. Unsere Branche hat in den vergangenen 2 bis 3 Jahren Fuß in der digitalen Welt gefasst, so Michalk. Lasst mich mal eben laut loslachen. Nein, habt ihr nicht. Apple hat euch so lange in den Hintern getreten und andere Firmen. Wobei Apple da die Größten waren, die euch so mit Schwung in den Arsch getreten haben, dass ihr einfach schlicht und ergreifend Miete machen musstet oder einfach untergehen. Ihr habt euch dann doch noch entschieden, nicht untergehen zu wollen. Eine Kulturflatrate würde das Aus für die bestehenden Modelle bedeuten. Says who? Ne, bedeutet die Tatsache, dass man beim Kauf eines CD-Rohlings gleichzeitig damit Gebühren bezahlt oder dass da Gebühren von entrichtet werden an irgendwelche Rechteverwertungsfirmen, dass damit dann keine CDs mehr verkauft werden können? I believe not. Na, das ist aber so. Ich zahle, wenn ich einen Rohling kaufe, zahle ich da irgendwie, keine Ahnung, was der Betrag ist, von dem Kaufpreis geht an die Mafia. Weil ich könnte ja urheberrechtlich geschütztes Material privat kopieren. Wenn die Privatkopie irgendwann wirklich abgeschafft werden sollte, dann erwarte ich aber gefälligst, dass diese Abgaben auch sofort verschwinden. Und zwar wirklich sofort. Dazu gehört beispielsweise, also bestehende Modelle, genau, dazu gehört beispielsweise die Kooperation mit dem finnischen Mobiltelefonhersteller Nokia, der seit 2009 das Musikabonnement Comes with Music anbietet. Ein Jahr lang darf der Nutzer Lieder aus einem von Nokia angebotenen Musikkatalog herunterladen. Die Kosten dafür sind mit dem Gerätepreis abgegolten. Die geladenen Stücke unterliegen allerdings diversen Restriktionen, etwa dass sie nur auf einem PC und einem entsprechenden Mobiltelefon abgespielt werden können. Entsprechend ist das Angebot nicht besonders erfolgreich. Well, it's DRM, you see. Nobody likes the Spanish Inquisition oder DRM. Oder und. Der Musikverband Musikindustrie hält die Kulturflatrate für Rechteinhaber und Nutzer gleichermaßen für unfair. Erstere können dann nicht mehr selbst über die Verwendung und Preise ihrer Werke bestimmen. Okay, Rechteinhaber. Na, wenn er da irgendwie wieder mit den Künstlern gekommen wäre, dann hätte ich ihm auch wieder laut ins Gesicht lachen müssen. Na, weil die Künstler können überhaupt nichts bestimmen da. Letztere müssten die Zwangsabgabe auch dann bezahlen, wenn sie gar nichts aus dem Internet herunterladen. Ja, ich muss die Zwangsabgabe auf Rohlinge auch dann bezahlen, wenn ich da nur meine Backups drauf packe, die bestenfalls mein eigenes Urheberrecht betreffen. Na, wenn sie überhaupt irgendein Urheberrecht betreffen. Aber ja. Schließlich mache die Abwicklung den Aufbau eines gigantischen Bürokratie- und Verwaltungsapparates notwendig. Nee, den gibt's schon. Dämliche Pfeifen. Und übrigens hier die Forderungen von den Zeitungsverlagen nach, wir wollen aber ein eigenes Recht. Na, das baut dann auch noch eigenes Blubber auf. Also wie wäre es, wenn ihr euch mal einigt, ob ihr jetzt einen Blubber wollt oder nicht Blubber wollt? Da, Verwaltungsapparat, my ass. Die Musikindustrie sieht laut Michalk mit Sorge, wie dieses Thema in den Parteien diskutiert wird. Einige erwägen zumindest eine solche Lösung zu prüfen. Die Grünen hingegen haben sich klar dafür ausgesprochen. Der Verbandsvorsitzende Dieter Gorny will auch in Deutschland Internet sperren, für mehrfachen illegalen Dateitausch nach dem französischen Vorbild einführen. Na, Hadopi. Ja, das ist einmal gekippt. Das heißt, eigentlich gekippt wurde es mehrfach, aber einmal richtig gekippt und inzwischen ja vorhanden, aber noch nicht eingeführt, weil der Datenschutzbeauftragte sich dazu noch nicht geäußert hat. Der kann das Ding jetzt gerade mal aussitzen. Na, also, da gab es dann auch irgendwie, wie war das bei Zeit.de, durfte irgendwie einer von den iRights-Infomachern, hat er einen offenen Brief an den Herrn Michalk geschrieben, weil der Herr Michalk der Meinung ist, naja, also dieses Kultur-Flatrate-Ding, da wüsste ja noch niemand, wie das überhaupt funktionieren solle und wie hoch die Beträge seien. Na, weil die in ihren Thesen da, in ihren 10 Thesen da auch irgendwie, ja, und das kostet dann 50 Euro pro Anschluss pro Monat, sagt die Justizministerin, was eigentlich nur die Zypresse meinen kann, weil die jetzige Justizministerin hat sich dazu, soweit ich weiß, nicht geäußert. Und dass die Zypresse das mal irgendwann von sich gegeben hat, das bedeutet ja nun mal gar nichts, bekanntlich. Aber ja. So, dann hätten wir da noch die britischen Änderungswünsche. Mitglieder des britischen Oberhauses wollen am Digital Economy Bill noch ein bisschen rumändern. Allerdings irgendwie habe ich nichts gelesen, dass sie da tatsächlich das Ding großräumig wegixen würden. Eher so Kleinscheiß. Rechtsstaatliche Prüfungen vor einer Sperre des Internetzugangs. Hauptsächlich geht es in den Anträgen darum, die Kontrolltätigkeit in der Regulierungsbehörde Ofcom zu stärken und direkte Befugnisse der Regierung einzuschränken. So, und da geht dann heise in die Details. Mein Display ist nass. Ich weiß schon, warum ich iPhone in der Tasche verstaut habe. So, und da muss ich jetzt doch gleich mal gucken, wo sind wir denn? Wir sind noch immer in der Mafia-Ecke. Ah, Virgin, genau. Virgin Media, irgendwie ein Internet-Provider. Die haben eine Technik eingebaut, ein Programm eingebaut, mit dem sie irgendwie rausfinden wollen, was denn so Geraubmord kopiert würde. Und da hat die EU-Kommission jetzt mal angekündigt, dass sie da mal einen genauen Blick drauf werfen wollen, was das eigentlich bringt. Wozu das gut ist, was das kann. Rechtmäßigkeit der Software und so weiter. Na, weil die da irgendwie Deep Packet Inspection Scheiße haben und Virgin behauptet, aber ne, also damit wird ja nicht personenbezogen ausgewertet. Wir wollen ja nur wissen, was Geraubmord kopiert wird. Und nicht von wem. Ob man das glaubt, ist dann noch wieder die andere spannende Frage. So, dann gibt's auch Atommeldungen. Da gab's, ich meine, letzten Freitag war das die Meldung, die Schwarz-Gelb-Koalition, die will alle 17 AKWs, die bis jetzt laufen, einfach weitermachen lassen. Darauf hätten sich Regierungsvertreter und Vorstände der Kraftwerksbetreiber bei ihrem Treffen am Donnerstagabend im Kanzleramt verständigt, berichtet der Spiegel. So, wie das funktionieren soll, ist dann noch eine ganz andere spannende Frage, weil eigentlich gibt es da die Restlaufzeiten, also die Reststrommengen, was ja keine Laufzeiten sind. Und bei Biblis und Neckar-Westheim 1 wäre man doch relativ kurz vorm Ablaufen der Restzeiten. Und bisher ist es so, also die Idee dahinter, die ich dann irgendwo gelesen habe, war, naja, sie können ja von anderen Reaktoren erstmal, von anderen Kraftwerken erstmal die Restmengen übertragen, teilweise, so dass dann also auch Biblis und Neckar-Westheim 1 dann noch weiterlaufen können. Biblis A war es, glaube ich. Ja, Biblis A und Neckar-Westheim 1 weiterlaufen können. Aber eigentlich darf man nicht von jüngeren auf ältere Kraftwerke übertragen, also zumindest nicht ohne Genehmigung. Na, keine Angst, der Röttgen genehmigt eh alles. Das war ja nur Sigi Pop, der nicht alles genehmigt hat an der Stelle. Und es gab irgendein anderes Kraftwerk, hatten sie jetzt schon abgeschaltet, da war auch noch Restmenge drin. So, die gehören natürlich nicht denselben Energieversorgern, von daher könnte da ein Energieversorger jetzt groß die Hand aufhalten und sagen, ja, wir geben euch Restkapazitäten, aber nur gegen große Summe. So, keine Ahnung, ob das dann funktioniert. Auf jeden Fall, so von wegen, es werden nur die sicheren Anlagen weiter betrieben. Naja, also das sieht im Moment nicht danach aus, als wäre irgendwo eine Einschränkung auf nur sichere Anlagen, sondern es laufen einfach alle weiter. Bis auf Weiteres. Ach, und über Gewinn- und Ausgleichszahlungen der Konzerne, da hätte man ja, da soll erst nach der Wahl in NRW entschieden werden, natürlich. So, die Asse-Fässerbergung, die kostet übrigens so bummelig 3,7 Milliarden, hat dann Röttgen mehr oder weniger rausgefunden, ermittelt. Ich weiß gar nicht, wo die Zahl herkommt. Nach heutigen Schätzungen. Bundesumweltminister Norbert Röttgen im Umweltausschuss des Bundestages. Da fehlt ein Verb. Da ist nur ein Hilfsverb. Aber ja, irgendwie ist das hier ziemlich vollgeschneit und ich brauche ewig hier dieses Treppending runterzukommen. So, da gehe ich jetzt aber auch nicht nochmal wieder hoch. Auf Nachfragen der Grünen sprach sich auch Röttgen für eine Kostenbeteiligung der Energieversorgungsunternehmen aus. Ja, nicht nur sprechen, machen. Ne, sprechen kann er viel, wenn der Tag lang ist. So, und dann kommen wir zur titelgebenden Veranstaltung. Die Steve Note. Mittwochabend unserer Zeit. 19 Uhr ging's los. Und was wurde vorgestellt? Naja, es wurde genau das vorgestellt, was die Gerüchte schon überall gemutmaßt hatten. Ein Tablet, eine Tablette, wie ich vorher so gerne gemurmelt habe, mit dem Namen iPad. Sieht aus wie ein Touch in groß, 9,7 Zoll Diagonale mit einem eigenen 1 GHz schnellen Prozessor in den Flash-Ausbaustufen 16, 32 oder 64 GB. 10 Stunden Akkulaufzeit, WLAN, A, B, G, N, also irgendwie einmal alles, inklusive N. Lautsprecher, Mikrofon, ein Kompass, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu. Und was Apps angeht, läuft alles drauf, was auf dem iPhone läuft, allerdings in klein. Oder im 2x-Modus irgendwie aufgeblasen. Oder native Apps gibt's auch, SDK ab heute, also ab der Veranstaltung verfügbar. Und da haben sie noch irgendwie Zeug gezeigt und tralali. Ich habe allerdings die Videoaufzeichnung von der Veranstaltung jetzt noch nicht gesehen. So mein erster Gedanke, wenn das Ding wirklich so schnell ist, dann will ich es haben. Plus, wenn die da tatsächlich jetzt einen so super schnellen Prozessor haben und Akkulaufzeit und so weiter kein Problem ist, dann wünsche ich mir, dass dieser Prozessor oder ein sehr enger Verwandter von ihm im nächsten iPhone auftaucht, weil Mitte dieses Jahres läuft meine 2-Jahres-Frist bei T-Mobile aus. Will heißen, ich kann mir dann ein neues iPhone zulegen. So, dann gibt's außerdem iBooks oder den iBook Store. Allerdings erstmal nur in USA, also irgendwie so zum Bücher kaufen und lesen mit eigenem Store. Eine E-Reader-App verwendet das EPUB-Format, was dann die Frage aufwirft, können die auch irgendwie Bücher, die man woanders gekauft hat, da importieren. Sie machen zumindest nichts völlig Eigenes wie das Kindle. So, und dann gibt's iWork für das Pad mit einer Demo, die ich noch überhaupt nicht gesehen habe, soll aber ganz toll sein. So, Demos machen ja keinen Spaß beim Live-Verfolgen. So, und dann gibt es auch ein Modell mit 3G, also nicht nur ein Modell, sondern es gibt dann auch UMTS-Zugangsmodell. In USA wollen sie dann $15 für einen 250 Megabyte oder $30 für einen unbegrenzten Zugang. Ist erstmal US-only bei AT&T. International fangen sie dann an, sich jetzt damit zu befassen. Das Ganze ist unlocked, frisst allerdings nur Mikro-SIMs, die es zwar theoretisch gibt, aber praktisch hat die bisher niemand irgendwo jemals gesehen. Mikro-SIM, fragt der geneigte Zuhörer sich, warum bei einem 9,7 Zoll diagonale Gerät man nicht eine normale SIM reinpackt. In so ein iPhone passt eine normale SIM auch rein. Aber ja, also, ja. Plus, die Amerikaner werden jetzt alle wieder abkotzen, so von wegen AT&T, bäh, wir wollen das aber bei Verizon. Zu mir nur einfällt, nein, Apple baut kein Gerät, was es nur in den USA verkaufen kann. Na, weil wenn sie da CDMA-Chips einbauen, dann werden sie die nirgendwo sonst los. Und ich will nicht, dass ein Gerät, was ich kaufe, einen Chip dabei hat, den ich sowieso nicht benötige, niemals benötige. Der kostet ja Geld. So, und dann kamen wir an die Preisschiene. Ein Flugzeug. Da kamen wir an die Preisschiene. Da sagte Steve, also laut Live-Blogs, sowas wie ja. Die Analysten sind ja der Meinung, wir wollen da $1,000 für. Das haben wir zur Kenntnis genommen und geschmunzelt. Weil in Wirklichkeit wollen wir nämlich nur die Hälfte. Tada! Das Schöne an der Stelle ist, dass laut irgendwelchen Berichten, die ich gelesen habe, man das auch am Aktienkurs sehen konnte, wann er den Preis verkündet hat. Weil da ging es dann erstmal heftig aufwärts. So, also was sie haben wollen, $499. Aufpreis je Speicheraufrüstung $100 und fürs UMTS $130. Will heißen, es gibt 6 Modelle. Es gibt eben erstmal das kleinste 16 GB Modell zum Preis von $500. Wenn man sich da auch noch das UMTS dazulegt, $130 drauf. Dann gibt es das 32 GB Modell für $599. Auch da wieder $130 drauf. Dann hat man das UMTS Modell und den größten Ausbauer, der kostet dann $699. Und auch da kann man $130 drauflegen, ist mal bei $830 dabei oder $829. Also im Wesentlichen, ja, ganz schnieke. Ich habe mir dann schon überlegt, will ich nicht. Also beim Touch habe ich damals den Fehler gemacht, dass ich erst gesagt habe, den möchte ich einmal gesehen haben. Also ich meine, sehen möchte ich es schon. Was ich jetzt schon gelesen habe, das Ding soll super schnell sein. Also so wirklich richtig snappy. Snippy. Plus die CPU, die da drin ist. Irgendwer will jetzt auch schon rausgefunden haben, das sei vom CPU-System her das gleiche, wie was das Nexus-Telefon hat. Nämlich der Snapdragon. Eine ARM A9-Architektur, blablub, fragt mich nicht. Weil der Chip, offiziell heißt es, ist ein A4. Whatever that may be. Wo dann die Vermutung hinging, dass sie da bei dem Chip-Hersteller oder bei der Chip-Design-Firma PA Semi, die sie sich ja mal irgendwann gekauft haben, sich einfach einen Custom-Chip haben basteln lassen. Dann gibt es auch noch so Zusatzspielzeug, ein Dock, also schlicht und ergreifend ein Ständer, wo man das Ding reinstellen kann, ein Dock mit Tastatur, nifty. Ein Case und noch irgendwie 2 Kleinigkeiten. Sieht alles ganz hübsch aus. Aber mich interessiert vor allem das Gerät als solches. So, ich habe bisher, wie gesagt, weder das Video gesehen, noch irgendwas sonst wieder zu in Erfahrung bringen können. Und ich bin auch nicht gestern extra in den Apple Store getigert. Weil es ist ja nichts angekündigt worden. Ich hatte auf den Touch mit Kamera gehofft und der ist halt immer noch nirgendwo zu sehen. Von daher, ja, da will ich dann gleich noch hintigern. Dann werden wir mal gucken, ob die da schon irgendwie was zu sagen haben zu. So, also im Wesentlichen irgendwie, Pad soll ganz toll sein. Ich nehme das einfach mal erstmal zur Kenntnis und möchte es auch irgendwo befingern. Und wenn es tatsächlich so super schnell ist, dann möchte ich die CPU oder einen engen Verwandten von dieser CPU im nächsten iPhone antreffen, was ich mir dann nämlich auch zulegen möchte. Mensch, ich überziehe gar nicht so viel, wie ich befürchtet hatte. Es ist übrigens 12.50 Uhr, sagt der große Touch gerade in der Jacke. So, dann gibt es wieder Musik. Der Grund, weswegen ich gesagt habe, ich kann hier heftig überziehen, weil ich hier nämlich heftig Platz habe, ist nämlich ganz einfach der. Auch heute gibt es wieder einen Rhonda Lawrence Titel. Der ist der 8. Titel aus dem Album Movements in the Moment, zu finden bei magnetune.com, und heißt The Last Letter. Ist gerade mal 1 Minute 52 lang. Keine Ahnung, was die so kurzen Titel sollen, aber ja. Und danach habe ich dann aus BuzzOutloud 1133 den Twitter Traffic Report in 55 Sekunden rausgeholt. Und irgendwie mag ich runterfallenden Schnee nicht. Ich mag aber auch nicht runterfallenden Regen. Nur fürs Protokoll. So, dann kann ich ja erstmal androhen. Achso, siehst du, ich habe beim Pad die Termine gar nicht mit erwähnt. Termine, sagte Steve, also das WLAN-Modell in 60 Tagen. Das sind von jetzt ab noch 58. Wenn die Datei hier rauskommt, sind es noch 56. Oder 55? Nee, 56. Also so bummelig 2 Monate. Und die UMTS-Version kommt in USA dann in 90 Tagen. Gibt es auch jetzt noch irgendwie eine Aussage, FCC-approved ist das Ding noch nicht. Scherz an der Sache ist, sie haben auch beim ersten iPhone noch, bevor die Federal Communications Commission ihre schmutzigen Finger an das Gerät legen konnte, verkündet, dass sie es übrigens haben und dass sie es bei nächster Gelegenheit verkaufen wollen. So, und jetzt in den nächsten 3 Monaten wird das Ding bei der FCC vorbeilaufen. Und dann können die da angucken und dann können die sagen, passt oder passt nicht. Weil der Trick ist der, was bei der FCC vorbeiläuft, das wird irgendwie veröffentlicht. So, und Apple steht nicht so drauf, dass Modelle veröffentlicht werden, bevor sie von Apple veröffentlicht werden. Wobei die Gerüchteküche erstaunlich akkurat war an einigen Stellen. Also, ja, ein 9,7 Zoll IPS-Display mit Touchscreen. Also ein riesengroßes iPhone quasi irgendwie. Wie war das? Zwei querliegende iPhones übereinander wäre so die Displaygröße. Also ich muss es erstmal gesehen haben, um überhaupt einschätzen zu können, wie groß das denn dann nun eigentlich ist. Aber haben will ich sowas schon. Und nachdem jetzt auch mein neuer Arbeitgeber schon mit Geld wirft, das sogar interessanterweise mit mehr Geld als mein alter Arbeitgeber, was aber daran liegt, dass mein alter Arbeitgeber ein Monatsgehalt im Jahr am Stück zusätzlich gezahlt hat und mein neuer Arbeitgeber das alles auf einmal, also das alles mit den Monatsgeldern abgleicht. Ja, jedenfalls. Kann ich mich dann auch nochmal irgendwann, wenn mir langweilig ist, drüber auslassen. So, ist es jetzt gar nicht. Deswegen, wie gesagt, gibt es von Rhonda Lawrence The Last Letter, den 8. Titel aus dem Album Movements in the Moment. Der Touch ist total nass, aber deswegen habe ich den Touch ja auch rausgeholt. Weil ein nasses iPhone im Zweifelsfall mir mehr Sorgen machen würde als dieser Touch. So, und ob ich jemals irgendwie mit dem Pad rumlaufen werde, weiß ich sowieso nicht. Also wenn, wie gesagt, ich habe das Video noch nicht gesehen, aber wenn das dann die riesengroße Tastatur auch bei iPhone-Native-Apps mir in die Hand drückt, könnte ich mir vorstellen, dass ich weiß, wo ich in Zukunft meine Outlines drauf schreibe. Ja, so. Und dann sage ich einfach mal wieder danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Bis zum nächsten Wochenende startet ja noch kein Shuttle. Das soll ja erst am nächsten Wochenende starten, vorausgesetzt, dass da nichts dazwischen kommt. Ja, so, ich drohe dann mal damit, dass ich dann voraussichtlich auch nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, wieder etwas aufnehmen könnte, wenn denn nichts dazwischen kommt. Irgendwie zwitschert hier trotz Schneefall ein Vogel. Komisch das. Der hat wohl nicht mitgekriegt, dass es hier schneit. Nein, das im Hintergrund ist kein Vogel. Das ist eher eine Alarmanlage. So, auf jeden Fall sage ich dann einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch sonst ihr tun musstet, um mich hier hören zu können. Wo immer das hier ist. Feedback kriege ich ja eh keins. Hoppe castet wieder Pott. Und hat auch schon wieder einen Versprecher abgegeben von wegen ja und nächsten Sonntag. Für den Fall, dass irgendjemand das auch noch interessiert, einfach mal bei Podstar nach neuen Podcasts gucken, da ist der Hoppe. Mal gucken, wie lange er es diesmal durchhält. Dann kann ich mich wieder über ihn lustig machen. Also ich habe jetzt 194. Er hat insgesamt wird das noch nicht mal 50 sein, was der rausgehauen hat. Aber ja, so. Auf jeden Fall drohe ich dann also mal wieder mit der nächsten Woche und sag dann bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Und jetzt noch viel Spaß mit Rhonda Lawrence und dem Twitter Traffic Report.
Traffic,
just calm
weather,
down,
and Twitter
Brian.
Updates on the 20s at All News 740 and now FM 106.9 KCBS.
We've got a traffic jam on I-80 and Twitter appears to still be down.
It's part of the traffic report. Traffic is backed up to West Grand on the Bay Bridge approach and now to now to Ev in Sky One. And Twitter is still down from a denial of service attack.
Twitter's down from the May West all the way to Stanford Knock. We've got no connectivity at CNET.com and all AT&T routers also showing no connectivity to Twitter.
We're above the Twitter complex right now looking down and they appear to be hard at work.
However, the spaghetti bowl, it looks like we're going to have no Twitter connectivity until at least 4 o'clock this afternoon.
Packets inbound on Twitter are being turned away.
Inbound packets. Your wait time is 12 minutes to get a Twitter response this afternoon and 15 minutes to get a response to Facebook.
Twitter packets are backed up to the Oakland Army base and the metering lights are on.